Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
Das ist Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Licht an. Seit es Feuer gibt, sitzen wir nicht mehr im Dunkeln, sobald die Sonne untergeht. Erst spendeten Kerzen Licht, später Öllampen und seit Thomas Edison alle Arten von Glühbirnen. Egal, ob wir heute einen Bühnenscheinwerfer, unsere Nachttischlampe oder eine Flutlichtanlage im Freien anknipsen. Das Prinzip ist immer gleich. Wir versuchen, die Sonne nachzuahmen, indem wir Energie produzieren, die von A nach B transportieren und dann eine Lampe damit erleuchten. Nur eigentlich ist das ein ziemlicher Umweg.
Ein Startup in den USA möchte Weltraumspiegel nutzen, um Sonnenlicht auch nachts auf die Erde zu lenken. Das heißt, du könntest auch nachts die Sonne anmachen.
Dann könnten wir per App direkt die Sonne steuern und es wäre ganz ohne Lampen auf Wunsch hell. Wie cool wäre das denn? Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir Ideen, die unser Leben verändern und wie aus Forschung Realität wird. Heute, wie Weltraumspiegel die Nacht zum Tag werden lassen und warum ausgerechnet Astronomen diese Satellitentechnologie gar nicht gut finden. Und damit sind wir wieder zurück aus unserer Sommerpause. Ich bin Lena Waldle. Willkommen! Die Idee der Weltraumspiegel zur Beleuchtung lässt mich einfach nicht los. Und wie sich herausstellt, meinen Kollegen Leonid Leiva-Ariosa auch nicht.
Ich habe mich nämlich im April mit dem Astrophysiker Miles Dimpy an der Sternwarte der ETH Zürich getroffen. Und ich wollte mich eigentlich mit ihm über Bergbau auf dem Mond unterhalten. Aber dann hat er mir eben diese Geschichte erzählt von einem Forschungsprojekt, an dem er schon seit 2,5 Jahren dran war. Und da ging es um Reflect Orbital, das ist eben dieses Startup aus Kalifornien, das diese riesigen Spiegel ins Weltall schießen möchte, um damit so etwas wie eine Nachtbeleuchtung, Aufbestellung auf der Erde bereitzustellen. Und ich dachte mir, wow, das klingt ziemlich verrückt, ich muss unbedingt auch einmal drüber schreiben.
Leonid, Wissenschaftsjournalist und selbst Physiker, hat also mit Astronomen und Astrophysikern über die Weltraumspiegel als eine galaktische Flutlichtanlage gesprochen.
Man könnte die Straßenbeleuchtung in Städten ersetzen oder auch Plantagen damit beleuchten, für das Militär, für Rettungskräfte Gebiete beleuchten, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Man kann damit auch Solarkraftwerke nachts beleuchten und auch nachts Strom erzeugen, was eben das Argument der Gegner der Solarenergie nichtig machen würde, zumindest zum Teil.
Solange keine Wolkendecke den Himmel verhängt, könnte überall auf der Welt Sonnenlicht hingestrahlt werden. Auch in den hohen Norden, in ein tiefes Tal oder fernab von Städten könnte so die Nacht taghell erleuchtet werden.
Reflect Orbital hat tatsächlich auch mit Scheichs aus den Golfstaaten Gespräche geführt, um für sie Partys in der Wüste zu beleuchten zum Beispiel.
Einer der Forscher, mit denen Leonid über diese Idee gesprochen hat, ist der Astrophysiker Miles Dimpy. Er forscht an der Universität Zürich sowie am Collegium Helveticum zur Nachhaltigkeit im Weltraum.
Actually, I've been looking at the Space Mirror Project and in particular the Reflect Orbital one for about 2.5 years now, since they kind of first got going.
Dimpy beschäftigt sich seit über 2 Jahren mit Weltraumspiegeln. Besonders mit denen dieses Startups, Reflect Orbital. Die wollen bis Ende des Jahres ihren ersten Testsatelliten starten. Denn die Idee geistert schon lange durch die Geschichte.
Oh, I mean, so actually the original idea, you know, goes back to 1923 and Hermann Oberth, you know, who was a German rocket pioneer.
Bereits 1923 fantasierte der deutsche Raketenforscher Hermann Oberth darüber.
He had basically kind of sketched out the idea and said, you know, we could put mirrors into space and it could be used for all sorts of things, you know, illuminating, you know, the night and so on.
Oberth hatte alle möglichen Ideen, wie die Weltraumspiegel die Erde erhellen sollen, erzählt Miles Dimpy. Und 20 Jahre später wurde dann zum ersten Mal versucht, so einen Spiegel auch zu bauen.
Miles Stimpe hat mir erzählt, dass die Nazis tatsächlich um das Jahr 1944 versucht haben, diese Spiegel zu entwickeln.
You know, a real engineering attempt at realizing a space mirror was in like 1944, when Germany, Nazi Germany, was looking for a Wunderwaffe to help out with the war.
Hitler schwebte so etwas wie eine Wunderwaffe vor. Die Nazis nannten das ein Sonnengewehr.
Kilometer scale mirror and it will burn cities and, you know, like melt, you know, our enemies and so on.
Und die haben tatsächlich ein Team von Ingenieuren drauf angesetzt, sich das Design einer solchen Waffe zu überlegen.
Fortunately, they, you know, didn't have the technical capability to pull this off and were also, you know, on the defensive in the wars.
Zum Glück, sie hatten weder die Mittel noch die Zeit dafür und haben es am Ende dann aufgegeben.
Doch ganz verschwindet die Idee nicht. Kraft Arnold Ehrecke war einer der deutschen Raketenbauer, die an dieser Wunderwaffe forschten. Nach dem Krieg emigrierte er in die USA und verfolgte die Idee noch jahrzehntelang weiter. Nun aber nicht mehr als Waffe.
Ende der 70er Jahre gab es ein paar sehr kalte Winter. Klimaforscher machten sich Sorgen, dass es auf der Erde zu einer starken Abkühlung kommen könnte. Andere Leute in den Medien sprachen sogar von einer drohenden Eiszeit. Und ja, es gab infolge der Kälte Frost auf Plantagen, auf Äckern und Ernten sind zum Teil ausgefallen. Und Ehrecke hat dann eben die Idee vorgeschlagen, dass man die Weltraumspiegel nutzen könnte, um diese Plantagen vom Weltraum aus zu beleuchten, quasi Frostbildung zu verhindern. Das war in den 70er Jahren so eine Art Geoengineering-Lösung gegen die Abkühlung.
Ehrekes Geoengineering-Vorschlag wurde nie umgesetzt. Dafür fanden die Weltraumspiegel in einer ganz anderen Branche Interessenten.
Around also in the late 80s, 90s, there's a lot of the space art movement, which was very popular.
So nämlich in der Kunst- und Werbeszene.
Es gab tatsächlich in Europa eine Bewegung von Space Artists, also Weltraumkünstler, die sich vorstellten, mit diesen Spiegeln im Weltraum könnte man so wie Lichtskulpturen oder Bilder am Nachthimmel zeichnen. Es gab sogar hier in der Schweiz auch Konferenzen dazu. Und ein paar von diesen Weltraumkünstlern, die in der Schweiz lebten, die pflegten unter anderem gute Beziehungen zu den Sowjets. Einige schickten sogar Skulpturen zur russischen Weltraumstation Mir und die machten sich vielleicht dadurch auch verdächtig für den Schweizer Staatsschutz. Einige ihrer Namen tauchten dann später in diesen Geheimakten, die die Schweizer Bundespolizei sammelte, die dann bekannt wurden im Rahmen der berüchtigten Fischen-Affäre Ende der 80er Jahre.
Natürlich versuchten sich auch die Sowjets selbst an den Weltraumspiegeln. Und sie waren als erste erfolgreich. 1993 gelang Russland der erste erfolgreiche Testflug eines Weltraumspiegelsatelliten.
And this actually reflected sunlight in a successful test down onto southern France, like 5 kilometer wide spot, and then moved up across Switzerland and into Siberia.
Ein Lichtstrahl mit einem Durchmesser von 5 Kilometern huschte von Südfrankreich über die Schweiz bis nach Sibirien. Danach wurde das Projekt aber eingestellt, weil ein zweiter Test fehlschlug. Und man hörte über Jahre kaum mehr etwas von der Idee der Weltraumspiegel. Bis im Juli Reflect Orbital die Lizenz für ihren ersten Testsatelliten erhielt. Für $5,000 die Stunde sollen die Satelliten der Firma aus Kalifornien Nachtsonne auf einen bestimmten Fleck der Erde liefern. Wie soll das funktionieren?
Die Pläne von Reflect Orbital sind, dass man ganz viele Satelliten in den Orbit bringt. Die Satelliten würden sich in einer Höhe von rund 600 Kilometer über der Erde befinden. Und die würden dann in Ringen angeordnet um die Erde kreisen. Das heißt, jeder Satellit würde für ungefähr 5 Minuten Sonnenlicht auf die Erde lenken und dann würde der nächste Satellit, der hinterherkommt, übernehmen.
That's what's called a repeat ground track. It means that every day you pass over the same point, just by the geometry of the orbit. So that's very attractive if you're trying to provide lighting to like the same city.
Und so könnte man am Anfang zumindest 2 Stunden lang nach Sonnenuntergang einen Spot, einen Fleck von ungefähr 5 Kilometer Durchmesser beleuchten, also 2 Stunden nach Sonnenuntergang oder 2 Stunden vor dem Sonnenaufgang.
Das Ziel wäre aber, dass die Sonne 24 Stunden am Stück an einem Ort scheinen kann.
Längerfristig würden die Satelliten noch etwas höher fliegen, weil je höher sie sind, desto länger bleiben sie über dem Horizont. Dann könnte man diese Nachtbeleuchtung über die ganze Nacht erstrecken.
Die Satelliten selbst sind relativ klein. Das sind sogenannte CubeSats. Aber die Spiegel, die sind riesig.
Sie haben den Spiegel zuerst im Satelliten drin, dann fahren sie den Spiegel aus und dann wird der Spiegel entfaltet. Und beim ersten Testsatelliten ist der Spiegel 18 mal 18 Meter groß. Das ist etwa so groß wie 2 Volleyballfelder. Langfristig will die Firma noch größere Weltraumspiegel und die wären dann ungefähr halb so groß wie ein Fußballfeld.
Die Spiegel funktionieren also wie eine Art Segel, das aufgespannt wird.
Das ist wirklich nur Bruchteile von einem Millimeter dick, besteht aus einem Kunststoff, das ähnlich wie PET ist. Und das ist dann noch beschichtet mit Aluminium, das macht das Ganze spiegelnd.
Dieses spiegelnde Satellitensegel lenkt dann das Sonnenlicht auf die Erde um.
Im Hauptstrahl drin, der eben 5 Kilometer Durchmesser hat, ist das ungefähr 4-mal so hell wie der Vollmond. Aber die Astronomen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, selbst neben diesem Hauptstrahl über mehrere hundert Kilometer wäre es noch ungefähr so hell wie die Venus. Das ist am Nachthimmel das zweithellste Objekt nach dem Vollmond.
Je mehr diese Weltraumspiegel um den Planeten kreisen, desto heller kann man eine Stelle auf der Erde beleuchten.
Und eben wenn man genügend Satelliten hat, kann man das Licht sogar dimmen. Weil man könnte dann mehrere Satelliten auf den gleichen Ort fokussieren. Und sie sagen, man könnte das Licht zwischen Vollmond und Mittagshelligkeit dimmen.
24 Stunden am Tag, die Energie der Mittagssonne, wäre natürlich der Traum jeder Solarfarm. Irgendwo an einem abgelegenen Ort, weit weg von allen Siedlungen, könnte man Tag und Nacht Solarpaneele von mehreren dieser Satelliten anstrahlen lassen und so Sonnenstrom produzieren. Nur finden das Ökologen gar keine gute Idee.
Naja, zum einen, weil Lebewesen, vor allem Tiere, auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus angewiesen sind.
We have for 3.5 billion years, you know, all of every species on Earth has basically evolved under this very regular natural darkness and light cycle.
Und ich habe zum Beispiel Miles Timpe gefragt, wie wäre es, wenn man das mitten im Ozean, ein schwimmendes Solarkraftwerk hätte. Und da hat er gesagt, ja, gerade dort gibt es Fische, die darauf angewiesen sind, dass es nachts dunkel ist, weil sie dann um diese Zeit hochkommen an die Oberfläche, um sich zu ernähren und so weiter. Das heißt, es gibt viele Ökosysteme, die diese Dunkelheit der Nacht brauchen. Und man weiß gar nicht, wie sie auf so viel Helligkeit reagieren würden.
Es war irgendwie zu erwarten, dass so eine radikale Idee auch ihre Kritiker hat. Zum Beispiel den belgischen Astronomen Olivier Henault, der an der europäischen Südsternwarte in Garching bei München forscht.
They say 5 kilometers and it makes sense. But 5 kilometers where it is illuminated and 500 kilometers where they are annoying.
Die sonnenhell erleuchteten 5 Kilometer könnte er noch verkraften. Doch auf einem Durchmesser von 500 Kilometer wäre es ja immer noch heller als normal. Und?
All these satellites will cause scattered light pollution.
Henault fürchtet, wie viele Astronomen, um sein wichtigstes Werkzeug. Teleskope könnten wegen der Weltraumspiegel nutzlos werden. Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich die Sicherheit eines Schweizer Vermögensverwalters, aber mit tiefen Kosten und persönlicher Strategie? Probieren Sie es digital mit Truewealth. Neu mit dem Geschenkgutschein für das ETF-Kinderportfolio. www.truewealth.ch.
These satellites will be magnitude -4. Which is about the magnitude of Venus, the morning star, the brightest thing in the sky after the moon.
Olivier Hénaux erwartet, dass die Weltraumspiegel heller am Nachthimmel leuchten als der Morgenstern Venus.
So it's pretty bright.
Das sei zu viel Lichtverschmutzung für astronomische Beobachtungen.
10% is considered as acceptable by the International Astronomical Union. Above that, it's considered it's not good for astronomy anymore.
Denn die Astronomen brauchen einen ungestörten, dunklen Nachthimmel für ihre Aufnahmen.
Gerade wenn man sehr weit entfernte Objekte, zum Beispiel Galaxien, die sehr weit weg sind, abbilden möchte, die sind eben sehr lichtschwach. Das heißt, man muss sehr lange Belichtungszeiten machen. Da stört dann jede zusätzliche Helligkeit, die am Himmel ist.
Und damit stört auch jeder Satellit, ob mit oder ohne Weltraumspiegel, der um die Erde kreist und dort oben am Nachthimmel leuchtet.
Und das ist für Astronomen sehr störend. Du willst eine Galaxie abbilden und plötzlich kommt dann so ein Satellitenstreifen und fotobombt dir deine Aufnahme.
Um die Vorteile von Satelliten und Weltraumspiegeln zu nutzen und gleichzeitig aber die astronomische Community nicht komplett zu verärgern, müssen sich die Forscher also etwas einfallen lassen. Sie müssen zuallererst dafür sorgen, dass die Satelliten am Himmel die astronomischen Aufnahmen nicht zu sehr beeinträchtigen.
Ein positives Beispiel sind die Satelliten vom Internetdienst Starlink von SpaceX. Die haben es geschafft, ihre Satelliten weniger hell zu machen, indem sie Oberflächen weniger reflektierend gemacht haben, oder sie haben auch dafür gesorgt, dass die Solarpanels weg von der Erde zeigen.
Für die Weltraumspiegel ist das natürlich keine Option, denn die sollen ja sichtbar Sonnenlicht auf die Erde lenken.
Man muss sagen, Reflect Orbital hat auch das Gespräch mit den Astronomen gesucht. Sie haben innerhalb von einem Komitee für den Schutz des Nachthimmels sich mit den Astronomen darauf geeinigt, dass sie die Gebiete meiden, in denen es große Sternwarten gibt zum Beispiel.
Olivier Hénaux schlägt auch eine technische Lösung vor.
Basically, if they can picture an umbrella, if they can open it and close it on demand, that would help a lot. Or store it in such way that they are really not illuminated.
Die Spiegel, die sind wie Sonnenschirme, die man so aufmachen kann und dann wieder zumachen. Und er sagt, wenn die Firma sich dazu verpflichten würde, die Spiegel zuzumachen, wenn sie in die Nähe von Sternwarten drüber fliegt, dann würde das helfen. Aber das würde sich wiederum mit dem Geschäftsmodell der Firma beißen, weil für die Firma, damit das Ganze profitabel ist, müssten diese Spiegel die ganze Zeit offen bleiben und Sonnenlicht auf die Erde lenken.
Deshalb denkt Miles Timpey noch radikaler. Es gibt noch andere Wege, um die volle Sonnenenergie zu ernten. Solaranlagen direkt ins All zu schicken, damit sie dort die Energie einfangen. Nur muss die Energie dann auch irgendwie auf die Erde kommen.
They convert that sunlight energy into another wavelength, which is in the current proposals is infrared, microwave, radio frequency. And then when they want to, they turn around and they beam that energy, you know, to a receiver on the ground.
Es gibt Firmen, die sich überlegen, mit Satelliten im Weltraum Sonnenlicht einzufangen, das Sonnenlicht zuerst umwandeln in elektromagnetische Strahlung mit einer anderen Wellenlänge, die für uns nicht sichtbar ist. Und dann würde man eben diese andere Strahlung, die nicht sichtbar ist, auf die Erde schicken und dann erst unten am Boden in Strom umwandeln. Das ist im Prinzip genauso wie Satelliten über Radiowellen mit der Erde kommunizieren. Die schicken einfach einen Strahl von elektromagnetischer Strahlung auf die Erde und diese Strahlung enthält Energie, die man in Strom umwandeln kann.
Die Energie direkt im Weltraum zu produzieren, hätte natürlich einen Vorteil.
Like radio frequency and microwave and infrared doesn't overlap with the sensory wavelengths of like, you know, either humans or other species.
Radio und Mikrowellen sind unsichtbar für Menschen und Tiere. Aber sie sorgen eben auch nicht dafür, dass Sonnenlicht an dunkle Ecken der Erde gelangt. Also lohnt sich vielleicht doch einfach die Forschung in beide Technologien.
Dann könnten wir wirklich noch mehr Energie, Solarenergie nutzen.
Außerdem gibt es für die Weltraumspiegel noch eine weitere Anwendung.
Das ist eine Idee, die die NASA schon verfolgt seit längerer Zeit. Die NASA baut ein sogenanntes Sonnensegel, mit dem Raumfahrzeuge in der Tiefe des Weltalls angetrieben werden. Das wäre so wie ein Sonnenschiff, angetrieben von Sonnenlicht, fliegen würde. Das finde ich ziemlich cool, dass das überhaupt funktioniert.
Und wer sonst noch keine neue Folge mit Ideen aus der Wissenschaft verpassen möchte, kann unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Dort gibt es die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und noch zusätzlich weiteren Lesestoff. Der Link steht in den Shownotes. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.